Our goal is to reconcile the economy with our planet, to reconcile the way we produce, the way we consume with our planet, and to make it work for our people.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigt im Dezember 2019 den europäischen Grünen Deal an. Die Feststellung: Klimawandel und Umweltzerstörung sind existenzielle Bedrohungen für Europa und die Welt. Deshalb brauche Europa eine neue Wachstumsstrategie. David Sassoli, Präsident des Europäischen Parlaments.
Qual è la nostra visione?
Was ist unsere Vision? Vor einem Jahr hat die Ankunft des Green Deal klargemacht, was unsere Vision ist: die Rettung des Planeten.
Salvare il pianeta.
Bis 2050 soll die Europäische Union klimaneutral werden. Klimaneutral bedeutet, alle Emissionen von Treibhausgasen sollen ausgeglichen werden durch Maßnahmen, mit denen man Kohlenstoff bindet. Unterm Strich soll also die Netto-Verschmutzungsnull stehen.
We do not have all the answers yet. Today is the start of a journey. But this is Europe's man on the moon moment.
The start of the journey. Dieser Podcast soll Sie auf eine Reise mitnehmen. In jeweils drei Episoden bündeln wir ein Thema des Green New Deal. Wir stellen Fragen. Wie ist es dazu gekommen, dass wir uns beeilen müssen, um nicht langsam von diesem Planeten geworfen zu werden? Was wird in Brüssel und Straßburg diskutiert? Und vor allem, was soll nun passieren? Wir werfen einen Blick auf die Gegenwart, durchforsten Archive und sprechen mit Europaabgeordneten aus Österreich. Sie kritisieren, analysieren und reden über Lösungen, aber auch verpasste Chancen. Es geht um die Zukunft. Die Zukunft der EU, um unsere Zukunft. Willkommen zum Podcast des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich. Wir starten unsere erste der vier Mini-Staffeln mit dem großen Thema Landwirtschaft. Die Landwirtschaft spielt eine zentrale Rolle in der Idee eines klimaneutralen Europas. Sie ist einerseits Klimasünder. Der Weltklimarat macht Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere Landnutzung für ein Viertel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Andererseits ist die Landwirtschaft Klimaretter, denn mit ihr halten wir den Schlüssel in der Hand, um die Klimawende zu schaffen. Zentral dabei sind die Landwirtinnen und Landwirte. Auch sie leiden unter der Klimaerwärmung und sie können helfen, eine Eskalation zu verhindern. Ich möchte Ihnen einen Gedanken und eine Zahl präsentieren. Damit soll deutlich werden, warum das Thema so heiß diskutiert wird. Zuerst ein einfacher Gedanke. Die Natur schenkt uns Energie und vor allem nährt sie uns. Wir regulieren daher die Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen und machen aus Naturlandschaften Kulturlandschaften. Wir merken dabei, dass diese Art und Weise manchmal zerstörerisch wirkt und wir dabei unsere Lebensgrundlage riskieren. Greta Thunberg hat uns daran erinnert. Das Thema ist hochpolitisch. Das zeigt auch die Zahl. 300 Milliarden Euro. 300.000 mal 1 Million Euro. So groß ist das Budget der 27 Mitgliedstaaten für die gemeinsame Agrarpolitik bis 2027. Das ist ein Drittel des Gesamtbudgets. Ganz klar, dass die Entscheidungen und Entwicklungen in diesem Bereich alle betreffen. Alle Mitgliedstaaten, alle Parteien und damit natürlich alle Bürgerinnen und Bürger. Wie sollen die Gelder fließen? Wer bekommt sie und wofür? Das war schon immer Thema hitziger Debatten im Parlament. Es geht schließlich darum, dass Bäuerinnen und Bauern gut leben können und dass wir genügend und gute Lebensmittel haben. Die sollen auch leistbar sein. Deswegen ist der Preis, den wir im Supermarkt bezahlen, nicht der wahre Preis. Man kann auch sagen, der Preis für hochwertige Lebensmittel könnte nicht so niedrig sein, wenn wir einen Teil nicht schon vorab bezahlen würden. Denn unsere Steuern fließen in EU-Agrarsubventionen, die wiederum an unsere Bäuerinnen und Bauern fließen. Könnten diese ohne Förderungen wirtschaftlich überleben?
Das ist mit einem klaren Nein zu beantworten.
Bernhard Schwarz sagt das. Er ist Bauer im niederösterreichischen Waldviertel. Er hat den Familienbetrieb übernommen, als sein Vater starb. Da war er gerade erst mal 16 Jahre alt. Schwarz hat konventionell gewirtschaftet. 2014 hat er den Betrieb komplett auf Bio umgestellt. Schwarz schätzt Bio, Gift habe er nie so gerne gespritzt, sagt er. Aber konventionell hätte er definitiv leichter gewirtschaftet. Ohne Förderungen wäre er daher nicht umgestiegen.
Den leichten, hohen Ertrag, was man konventionell erwirtschaften kann, das muss man halt im Bio einmal schwer erarbeiten. Also du musst einmal den ganzen Boden einmal so weit haben, dass er auch einen Ertrag bringt, ohne die ganzen Chemie, sage ich mal. Nicht? Und ja, als konventioneller Landwirt, da kannst du zu 99% sagen, im Frühjahr schon, du fährst eine sichere Ernte ein. Nicht?
Die Direktzahlungen an Landwirtinnen und Landwirte. Das ist der größte Posten überhaupt im gesamten EU-Budget. Das meiste Geld. Und dementsprechend umstritten. In der gemeinsamen Agrarpolitik gibt es zwei Töpfe. Aus dem einen kommen diese Direktzahlungen. Aus dem anderen finanziert man die Entwicklung des ländlichen Raumes, die Maßnahmen für den Umweltschutz und für den Klimaschutz. Die österreichische Landwirtschaft ist besonders in der EU, weil sie kleinräumig ist. Durchschnittlich 20 Hektar bewirtschaftet eine Bäuerin oder ein Bauer. In Deutschland sind es rund dreimal so viel. Es gibt aber einen Trend hierzulande. Die Fläche steigt, die einzelnen Betriebe werden größer, während insgesamt deren Zahl sinkt. Aber jeder vierte Quadratmeter wird mittlerweile biologisch bewirtschaftet. Das ist ein Spitzenwert in der EU.
Ich finde, man sollte eher schauen, dass die Pflanze gesund wächst. Und wenn die Pflanze gesund ist und keinen Stressfaktor hat, dass sie nicht krank werden kann, brauche ich die ganzen Mittel nicht. Und meine Philosophie ist eigentlich mit der Natur arbeiten und die Natur riecht sehr viel von selber.
Schon jetzt sind 30% der Förderungen daran gebunden, dass die Landwirtinnen und Landwirte bestimmte Auflagen einhalten. Diejenigen, die besonders grün handeln, also vorteilhaft fürs Klima und die Umwelt, bekommen mehr. Werden zum Beispiel viele verschiedene Kulturpflanzen angebaut, macht das die Böden widerstandsfähiger. Sind Flächen dauerhaft begrünt, binden sie mehr Kohlenstoff. Und lässt man Teile der Ackerflächen in Ruhe, werden aktiv Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt geschützt. Greening nannte man das bisher und das wird jetzt angepasst. Wie soll das ablaufen? Nun, entschieden ist die neue gemeinsame Agrarpolitik noch nicht. Aber es gibt bereits einen Vorschlag von der Europäischen Kommission und jeweils eine Position vom Rat und vom Europäischen Parlament. Nun wird verhandelt. Am Ende soll ein Kompromiss stehen und damit die neue EU-weite Agrarpolitik. Das wird noch Monate dauern. Simona Schmidbauer ist Europaabgeordnete der ÖVP.
Ich bin Landwirtin, ich wurde nicht in eine Landwirtschaft hineingeboren. Ich sage immer, ich habe meinen Landwirten gefunden, habe ihn geheiratet und bin so zur Landwirtschaft gekommen. Seit knapp 25 Jahren bewirtschaften wir jetzt, mein Mann, ich und eben dann mit unseren Töchtern zu Hause in der Marktgemeinde Hitzendorf eine Landwirtschaft. Wir haben in etwa rund 21 Hektar Äcker, Wiesen und auch Wald.
Jetzt allerdings liegt ihr Arbeitsschwerpunkt in Brüssel, wo derzeit die Diskussionen rund um die neue EU-Agrarpolitik laufen.
Das Problem ist, es gibt Einmischung seitens der Kommission. Normalerweise führt die Kommission oder hat die Kommission eine Vermittlerrolle inne und Vizepräsident Franz Timmermans bringt sich sehr intensiv in die GAP-Verhandlungen ein. Das hat es noch nie gegeben, wurde mir berichtet von sehr erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Und das erschwert die Arbeit. Das erschwert die Arbeit massiv, vor allem auch, wenn uns dann durch die Medien sozusagen ausgerichtet wird, wenn die Klima- und Umweltambitionen nicht ambitioniert genug sind, dann wird die ganze GAP, der ganze Vorschlag wieder zunichte gemacht. Das tut uns allen in der Diskussion und in der Arbeit nicht wirklich gut.
Thomas Weitz sieht das anders. Weitz ist Europaabgeordneter der Grünen und kommt aus der Südsteiermark.
Ich bin seit 1994 Biobauer in der Südsteiermark. Wir haben einen 2-Familien- und 40-Hektar Betrieb mit Schwerpunkt Forstwirtschaft. Wir betreiben Weidewirtschaft mit Schafen, biologische Wirtschaftsweise, Offenstall, Laufstall und ich bin Imker, Bio-Imker.
Die neue Agrarpolitik im Kontext des Green Deal sieht er kritisch.
Es gibt ein paar Verbesserungen, das muss man schon sagen. Es ist also der Green Deal nicht ganz spurlos am derzeitigen Vorschlag vorübergegangen. Wenn allerdings nach einem Parlamentsbeschluss der konservative Agrarkommissar selbst ein Pressestatement rausgibt, wo er sagt, liebes Parlament, bitte überlegt euch euren Beschluss nochmal, denn das ist nicht vereinbar mit dem Green Deal. Das ist erstens ein sehr außergewöhnliches Ereignis, dass die Kommission das tut. Das zeigt aber auch, wie daneben der Vorschlag im Sinne des Green Deals ist, den das Parlament hier gemacht hat.
Wie klimafreundlich ist also der Vorschlag des Parlaments? Was genau wurde beschlossen? Wo sehen die Europaabgeordneten den Fortschritt und die verpassten Chancen? Darum soll es in Folge 3 dieses Podcasts gehen. Simone Schmidbauer von der ÖVP und Thomas Weitz von den Grünen analysieren. In der nächsten Episode wollen wir aber zuerst noch einen Schritt zurück machen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir unseren Umgang mit der Natur gemeinsam regeln? Und wie hat Europa das in der Vergangenheit gemacht? Das kommt in Episode 2. Mehr als 60 Jahre Agrarpolitik in weniger als 15 Minuten. Europäische Geschichte im Schnelldurchlauf sozusagen. Hören Sie wieder zu, wir freuen uns auf Sie. Dieser Podcast wird im Auftrag des Europäischen Parlaments produziert und kommt aus dem Hörwinkel. Mein Name ist Benjamin Breitegger.